das Leben ist eine einmalige Sache. Wir haben nur eine Chance. Wir haben alles Recht, das Leben zu genießen und positiv zu gestalten. Und das sollten wir tun. Und ich denke, dieser Hass kommt meistens aus diesem Unvermögen, für sich auch mal wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
Success Stories, der Krone-Hit-Erfolgs-Podcast mit Kathi Welleber.
Willkommen zu einer neuen Folge Krone Hit Success Stories. Heute mit einer ganz besonderen Person. Ihre Geschichte bewegt bis heute Menschen auf der ganzen Welt. Jetzt sitzt sie vor mir. Pinker Nagellack, schwarzes Herbstkleid mit Blümchen drauf. Eine selbstbewusste junge Frau. Natascha Kampusch.
Hi.
Schön, dass du da bist.
Es freut mich. Dankeschön.
Vorweg, wir haben uns jetzt ausgemacht. Per Du, passt für dich?
Ja, das passt für mich. Ihr seid ja immer mit allem per Du.
Genau. Ja, wie geht's dir heute in diesem kalten Herbsttag?
Ja, es ist kühl, aber ich genieße das. Meine Haut blüht auf. Es ist einfach so, ja, es hat so was Energetisierendes, diese kühle, frische, dieses knackige, klirrende.
Vor allem, ich finde, der Herbst ist so diese kuschelige Jahreszeit, so mit Kerzen und Decken und so.
Das mag ich auch sehr gerne. Und ich weiß nicht, das wissen viele nicht, aber mein Kindergarten war immer vis-à-vis von einem Friedhof. Und das war natürlich dann auch besonders schön, wenn man dann also drinnen war und draußen die bunten Kerzen dann leuchteten und so. Ich meine, gut, es war ein Friedhof, aber es war trotzdem sehr romantisch mit den Kerzen, weil es ja dann schon um 4 finster wird.
Ich freue mich sehr, dass du heute gekommen bist. Es geht um dein neues Buch, Cyberneider. Hast auch netterweise eines mitgebracht und auch eine Tasche dazu, eine passende. Vielen Dank vorerst nochmal für die. Und jetzt verrat mir mal, wie ist denn das Buch entstanden?
Also ich hatte so eine Grundidee im Kopf, ein Konzept, und dann ging das relativ rasch. Ich habe das dann noch vorbesprochen mit den Leuten, die das Buch produziert haben, und mit meinen Beratern, wie wir das dann halt anlegen wollen, und dann habe ich es stückchenweise geschrieben und noch nachrecherchiert, und dann, ja.
Was bedeutet dir jetzt das fertige Buch, wenn du es da so liegen siehst?
Also es ist irgendwie so wie so ein kleines Baby, so wie das Erstgeborene, obwohl ich natürlich schon 2 andere Bücher
Stimmt,
hatte.
Das Drittgeborene quasi, ja. Jetzt.
Aber bei dem, also das ist quasi das Kind, das dann schon auf die bessere Schule gehen darf und so. Die anderen beiden waren noch so die Testversuche. Nein, die anderen waren ja mehr so autobiografisch, und dieses Buch soll ja auch der Allgemeinheit dienen. Es sollte sozusagen viele Leute zum Denken anregen. Mhm. Ich habe natürlich bei den anderen Büchern auch schon Feedback bekommen, weil sich viele damit identifizieren können, was mir passierte. Aber das Buch, das handelt halt von einem gesellschaftspolitisch relevanten Thema.
Ja, du hast es schon angesprochen jetzt, das ist jetzt auch schon erzählt. Du schreibst auch im Buch über deine eigene Geschichte, warst ja 8 Jahre lang eingesperrt, der Willkür eines Mannes ausgesetzt, bis du dich 2006 dann selbst befreit hast. Wie ging es dann weiter bei dir?
Genau, also viele wissen ja, ich hatte eben nach meiner Selbstbefreiung einen ziemlich positives Medienecho, das mich einige Wochen begleitete. Allerdings waren schon sogar in den ersten Wochen bereits einige Artikel in der Zeitung oder aber auch online im Umlauf, die sehr negativ waren, wo vieles nicht gestimmt hat inhaltlich. Vieles war auch demütigend für mich oder auch so eine Art Verleumdung, auch gegen meine Familie, gegen meine Verwandten, und das hat mich natürlich sehr getroffen, und bereits damals haben schon einige Websites oder so eröffnet oder Foren oder auch als dann später Facebook irgendwie relevant wurde, gab es dann schon die ersten Facebook-Gruppen, das war dann 1-2 Jahre oder 3 Jahre später.
Mhm.
Ja, und das habe ich habe lang gedacht, okay, das muss man halt ertragen, weil eben die Medien und die Öffentlichkeit, und das ist nun mal so, und viele haben gesagt, da kannst du nichts machen. Ich habe am Anfang eben immer geklagt, und dann bin ich einfach draufgekommen, es ist so dieses Prinzip, wenn man jemandem den kleinen Finger reicht, dann möchte er die ganze Hand, weil jetzt hat sie sich schon selbst befreit. Gut, nun, wir haben drüber berichtet, okay, das ist jetzt auch nicht mehr spannend. Dann wurde ermittelt, okay, dann berichten wir auch drüber, aber das ist auch noch nicht so die Schlagzeile.
Mhm.
Da muss man natürlich noch irgendwelche Verschwörungstheorien dazu mixen, damit das auch noch besonders, wie soll man sagen, auflagenstark ist, und weil es sich eben nicht verkauft, sie ist jetzt glücklich und zufrieden Und ja.
Ich finde das Bewundernswerte an dir ist halt einfach, du hast so viel durchgemacht, du hast so viel erlebt und trotzdem bist du so positiv. Du strahlst richtig, wenn du da bist. Wie machst du das?
Ich werde heute auch noch gefragt von Leuten, die mir aber besonders nahe stehen. Wie schaffst du das? Wie machst du das? Wir haben auch immer so Probleme. Wir kriegen das nicht auf die Reihe und dir ist sowas Schreckliches passiert. Und ich sage immer, ja, es bleibt einem halt auch nichts anderes übrig. Und ich versuche, die Dinge immer positiv zu sehen. Und dann werde ich auch oft gefragt, ja, aber wie kannst du das nun? Ich sage einfach, das Leben ist eine einmalige Sache. Wir haben nur eine Chance. Wir haben alles Recht, das Leben zu genießen und positiv zu gestalten. Und das sollten wir tun. Und ich denke, dieser Hass kommt meistens aus diesem Unvermögen, für sich auch mal wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
Du hast gleich mal in einem Interview gesagt, dass manche aufgrund dessen, dass der Täter ja sich das Leben genommen hat, die praktisch den Hass dann auf dich projizieren. Magst du das mal erklären?
Ja, das war damals auch so, weil die Leute hatten dann eben für die Tat den Täter, also sie konnten den halt nicht mehr so zur Verantwortung ziehen und haben sich dann gedacht, dieser Fall ist trotzdem so etwas Abscheuliches und da muss ja irgendwas dahinter sein, weil sonst hätte er ja nicht sie überlebt, sondern vielleicht der Täter. Aber sie konnten halt nichts Genaueres wissen als das, was berichtet wurde. Und es wurde eben viel falsch berichtet. Und ich habe mittlerweile festgestellt, viele Menschen wollen auch absichtlich irgendwo das Haar in der Suppe finden und nützen das, um ihren Hass und ihren Grant und ihren Neid loszuwerden. Mhm. Vor allem, es wurde ja auch kolportiert, damals bereits, dass ich weiß Gott, wie reich sein soll. Und das hat auch viele erbost gemacht, die jahrzehntelang gearbeitet hatten und denen auch Schreckliches passiert ist. Und in deren Augen war das einfach so ungerecht, dass ich Aufmerksamkeit bekommen habe und sie nicht.
Ich glaube, Menschen schreiben schnell mal was Negatives online und lassen irgendwie ihre Wut da schnell raus. Aber trauen sich die das, dir auch ins Gesicht zu sagen? Also wirst du da auch manchmal angesprochen?
Ja, also es gibt natürlich schon so enthemmte Menschen, aber meistens nicht. In meinem Fall haben mich die Leute natürlich auch im echten Leben angesprochen, auch privat. Also jetzt nicht nur so in der Öffentlichkeit, sondern auch Leute aus dem Bekannten- oder Freundeskreis, die mir Sachen gesagt haben, die sie wahrscheinlich zu anderen sich gar nicht getraut hätten zu sagen.
Und wie gehst du damit um? Also sagst du dann auch, dass dich das stört?
Nein, ich denke mir einfach meinen Teil. Aber mittlerweile bin ich so weit, dass ich mir schon überlege, aus meinem Erfahrungsschatz heraus, den Menschen auch zu etwas mehr Selbsterkenntnis zu helfen, indem ich ihnen dann doch ein Feedback gebe.
Du bist auch eine sehr selbstbewusste Frau. Warum denkst du, haben so viele, vor allem Männer, irgendwie Angst vor selbstbewussten Frauen? Woran liegt das?
Ja, das ist so eine Frage. Da könnte ich stundenlang drüber reden. Es ist so spannend. Aber ich denke, die Frage von dir war eher so aufgefasst, also sollte eher so aufgefasst werden, warum sind Männer ängstlich, beziehungsunfähig oder sowas bindungsängstlich? Und ich denke, das hat was mit dem Männerbild zu tun in unserer Gesellschaft. Mir ist das letztens aufgefallen. Ich habe ein paar Männer gesehen, relativ selbstbewusst wirkend, sehr wehrhaft, aggressiv fast, gut trainiert, mit Kinderwagerl. Mhm. Und das ist unsere Gesellschaft. Das ist zwar schon ein guter Schritt, es ist was Positives, dass Väter in der Öffentlichkeit mit dem Kinderwagen unterwegs sind, aber es gibt Kulturen, wo Männer auch Freude an dem Ganzen haben, wo quasi diese Verbindung zum Kind auch nicht unterbunden wird, wo man eben sagt, ein Vater hat genauso eine emotionale Beziehung zu dem Kind wie die Mutter. Und bei uns ist es oft so, der Papa ist verantwortlich, der Papa ist nicht so streng wie die Mama vielleicht, aber er ist doch jemand, vor dem man etwas Abstand hält. Und so werden eben auch Söhne erzogen und so entwickelt sich das eben, dass die Männer sich dann auch nicht freuen, eine Beziehung einzugehen, weil sie eben sehen, dass sie sich selbst dann einschränken müssten in einer Beziehung. Und das ist ja auch schade. Eigentlich sollte eine Beziehung für beide eine Befreiung sein.
Bist du momentan vergeben oder Single?
Ja, das ist mein kleines Geheimnis und das verrate ich auch in keinem Interview und es bleibt spannend.
Es bleibt sehr spannend. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber bei dir ist es ja wirklich so, die Menschen auf der ganzen Welt kennen deine Geschichte, kennen dein Gesicht. Hast du eigentlich jemals bereut, dass du in die Öffentlichkeit gegangen bist oder dass du dich auch gezeigt hast?
Ja, also es war so, ich habe es natürlich in manchen Situationen, wo ich von irgendjemandem beim Aussteigen aus der Straßenbahn fotografiert wurde, bereut. Aber ich habe es generell nicht bereut. Mir stellt sich die Frage auch nicht so intensiv, weil ich ja oft gefragt werde und viele wissen das nicht. Ich wurde ja massivst unter Druck gesetzt. Die Paparazzi lauerten ja richtig gehend auf. Mir und meiner Familie, auch international, kamen Leute extra, um das erste Foto zu machen und dann halt auch viel Geld damit zu machen. Und ich habe mich dafür entschieden, selbst an die Öffentlichkeit zu gehen und nicht von außen gezwungen zu werden. Ich wollte meine Geschichte eben selbst erzählen.
Mhm. Würdest du sagen, das war auch eben so ein bisschen dein Schritt zu sagen, okay, meine Entscheidung, ich mache jetzt, was ich möchte?
Ja, das war auch mit ein Grund. Und ich, also die ersten Interviews, die ich mit namhaften Journalisten hatte, haben mir auch recht gegeben. Ich habe Respekt erfahren, ich habe Anerkennung erfahren und viele Leute haben mir Briefe geschrieben und haben mir sehr liebe Worte gesagt. Und ja, das hat mir halt auch einfach die Bestätigung gegeben, dass das das Richtige war und dass ich mich jetzt nach meiner langen Gefangenschaft einfach entfalten sollte und auch darf.
Mhm. In deinem Buch hast du auch geschrieben, dass du eben deine Reichweite, deine Stimme, die du jetzt hast in der Öffentlichkeit nutzt und auch so ein bisschen das Gefühl der Verantwortung hast, eben für positive Themen dich da einzusetzen. Eben Feminismus ist dir sehr wichtig, eben auch Thema Cybermobbing. Warum hast du so dieses Gefühl der Verantwortung da?
Ja, also das war immer schon so. Ich hatte das auch schon als kleines Kind. Ich habe ehrlich gesagt auch früher gerne mit anderen Kindern gemeinsam Müll aufgesammelt, damit er nicht so auf der Straße liegt. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Und ich habe auch schon als Kind Spenden gesammelt. Und also das war mir immer schon ein Anliegen und auch ein Traum, später einmal, wenn ich groß sein sollte, Menschen zu helfen und mich eben sozial zu engagieren und nicht wegzuschauen. Aber meine Vergangenheit hat es mir einmal mehr gezeigt, wie wichtig das ist, dass man füreinander da ist. Und ich denke, das ist viel wichtiger als Zerstreuung
manchmal. Und ich glaube, du kriegst sicher auch ganz viele positive Nachrichten, viele Briefe von Menschen, die deine Geschichte berührt. Wie viel Kraft geben dir so positive Messages?
Ja, also das ist einfach enorm, weil man merkt, dass man so quasi ja nicht alleine auf der Welt ist und dass es auch andere Menschen gibt, die sich auch gerne engagieren oder die sich darüber freuen und dankbar sind. Und mit denen kann man sich dann eben gut vernetzen, auch über das Internet.
Was dir auch ganz viel Kraft gibt, hast du mir vor dem Interview schon verraten, ist dein Pferd. Eine wunderschöne, dunkelbraune, fast schwarze Stute hast du. Wie fühlst du dich, wenn du da beim Pferd bist?
Ja, also ich finde es einfach so schön, mehrmals in der Woche in die Natur rauszufahren und mich dann mit meinem Pferd zu beschäftigen, es zu pflegen. Es ist einfach, es zaubert mir eigentlich jedes Mal so ein richtig breites Grinsen und Lächeln ins Gesicht. Es ist ja etwas ganz Besonderes.
Würdest du jetzt sagen, das ist Freiheit? Oder was bedeutet Freiheit für dich?
Für mich Freiheit. Freiheit ist, sich die Zeit zu nehmen, das Schöne in den Dingen zu erkennen und zu genießen.
Reden wir über dein Buch, Cyberneider. Es liegt hier vor mir. Cyberhate ist leider allgegenwärtig. Wir alle nutzen das Internet, es kommt überall vor, sei es Hate-Kommentare, sei es Fake-Profile, sei es Memes oder sonst was. Wie denkst du, kann man jetzt damit umgehen?
Ja, das ist schwierig. Memes ist ja was Neuzeitlicheres, aber es gab ja früher auch schon in Zeitschriften Blondinenwitze und sowas, was natürlich massivst sexistisch ist. Es gab immer schon Ausländerfeindliches, es gab Rap-Songs, es gab dies, es gab das. Es ist schwierig, damit umzugehen, gerade im Internet, weil viele wollen ja auch gesehen werden mit dem, was sie machen. Entweder mit ihrer Musik, mit ihrer Mode oder auch generell mit dem, was sie halt anbieten auf YouTube, auf Insta. Und dann gibt es immer wieder Leute, die sind einfach so voll Hass und voll Neid und die wollen diesen Menschen ihren Erfolg nicht gönnen. Und das ist halt schwierig. Und ich denke, es gibt auch viele irre, einfach psychisch gestörte Menschen, die sich dann alles Mögliche überlegen. Mobber, Stalker, sowas gibt es natürlich auch. Und da wäre es halt wichtig zu unterscheiden. Im Fall von Diskriminierung muss man auch schauen, ob das eben jetzt einfach nur diese platten Bemerkungen sind. Da sollte man halt die Plattform anschreiben oder zuerst einmal alles dokumentieren. Wenn es aber dann schon in Richtung Drohung und so geht, sollte man direkt zur Polizei gehen und das, was man dokumentiert hat, auch mitbringen. Sonst ist es wichtig, sich im Privatleben nicht so viele Gedanken drüber zu machen. Es ist schon etwas, was man nicht so leicht ausblenden kann, das stimmt. Es ist auch wichtig, dass man es nicht einfach zur Seite schiebt. Deswegen habe ich auch das Buch geschrieben. Man möchte ja dann auch nicht zum Opfer von diesen Leuten werden. Man möchte sich ja nicht den Spaß, die Motivation an seiner Arbeit, an seinem Frausein oder was auch immer nehmen lassen.
Ja. Wenn du jetzt selber so einen Hate-Kommentar bekommst, trifft dich das noch oder sagst du heute, nee, das trifft mich gar nicht mehr?
Ja, es kommt drauf an. Also vieles trifft mich auch einfach, weil ich mir in diesem Moment dessen bewusst werde, wie schrecklich die Welt ist, wie schrecklich die Menschen sind, dass es das Böse tatsächlich auf eine Art gibt. Und aber auf einer anderen Seite, ich kann einfach nur drüber lachen, weil was soll's? Ich meine, wer es notwendig hat, da jetzt so einen Kommentar zu posten, der tut mir ja nur leid.
Das heißt, es wird dann einfach gelöscht, blockiert?
Ja, also...
Oder gemeldet.
Oder gemeldet. Das ist je nachdem und das ist halt auch ein Aufwand. Und schöner wäre es ohne. Vor allem, es geht ja oft um was, warum dann so eine negative Energie reinbringen? Ja, warum nicht in einen positiven Diskurs treten? Das verstehe ich einfach nicht.
Deine Selbstbefragung war im Jahre 2006. Das ist jetzt schon einige Jahre her. Trotz alledem wirst du immer noch Zielscheibe von solchen Hasskommentaren. Warum sind es immer diese bekannteren Personen, die da getroffen werden und vor allem, warum haben viele Menschen so das Selbstverständnis, da kann man es eh machen. Warum ist das so?
Tja, weil sie denken, sie haben das ja mitverfolgt, deswegen haben sie auch ein Recht, sich da einzumengen. Die Person gehört ihnen quasi und alles, was darüber berichtet wird, soll ihnen gefallen und sie unterhalten. Die denken nicht dran, dass da ja ein menschliches Schicksal dahinter steht, dass auch ein Leben dahinter steht und dass diese Menschen, die dieses Leben leben, auch genauso wie die Leute, die eben so wenig Einfühlungsvermögen haben, ein Recht drauf haben, dass sie es leben dürfen. Und ja, also das wird oft vergessen. Es ist teilweise sicher auch so eine Art Zynismus, ja. Also, dass die Leute dann so sagen, mir geht's scheiße, also muss es den anderen auch scheiße gehen. Entschuldigt diesen Begriff, aber es musste einfach mal raus. Die denken halt so, mein Leben ist mies, also müsste das Leben aller anderen auch mies sein und die haben es halt noch nicht so verstanden. Und also das ist so diese Mentalität, dass man andere auch mit runterziehen möchte in sein eigenes Tief und sein eigenes Verderben. Das ist wichtig, also dass dann auch keiner jetzt auf die Idee kommt, ja, zu helfen oder sich zu engagieren, weil es bringt ja alles auch gar nichts.
Was denkst du, kann man da jetzt für sich selber auch dagegen tun, wenn man sieht, okay, da gibt es irgendwie Internet-Hate, sei es bei mir selber, sei es bei einer Freundin?
Ja, also kommt drauf an, welcher Hate, aber wichtig ist, wenn man zum Beispiel bei einer Freundin merkt, dass es ihr schlecht geht, da sind oft Teenager davon betroffen, dass es ihr schlecht geht, deswegen auch im echten Leben für sie bedeutet, sich immer mehr zurückzuziehen, wenn man Veränderungen bemerkt, einfach auch sprechen. Das hilft schon viel und man ist auch niemandem Rechenschaft über sein Äußeres schuldig. Das heißt, wenn jetzt ein 14-jähriges Mädchen meint, in Vintage-Klamotten Instagram-Fotos zu veröffentlichen, dann hat keiner das Recht zu sagen, das ist nicht modern genug oder wie kannst du nur so auf die Straße gehen oder wie kannst du dich nur so öffentlich preisgeben. Ja, also ihr braucht euch nicht zu schämen, für wie ihr seid. Ihr seid weder zu dick noch zu dünn noch sonst was. Ihr braucht euch nicht operieren lassen, kein Fitnessprogramm über euch ergehen lassen und euch auch nicht absichtlich Schokoriegel genehmigen, außer ihr wollt.
Finde ich auch wichtig, dass du das sagst. Jeder kann so sein, wie er möchte. Jeder hat die Freiheit auch zu sein, wie er möchte. Du schreibst Bücher. Du hast Schmuckdesigns. Ja. Du machst viele Interviews. Bis auf Social Media aktiv. Wie geht sich das alles aus in 24 Stunden bei dir?
Ja, das geht sich recht gut aus. Ich habe natürlich auch ein kleines Team hinter mir. Das muss ich schon auch noch erwähnen. Es ist halt eine zeitintensive Sache, aber ich denke, es ist ja auch nur temporär jedes Mal, wenn es ein Projekt gibt. Mal sehen, wie das sich jetzt weiterentwickelt.
Was solltest du eigentlich früher werden? Weil du hast mir schon verraten, Radio hat dir immer sehr gefallen.
Ja, es war neben der Schauspielerei auch einer meiner Kindheitsträume. Ich hatte als Kind so einen kleinen Kassettenrekorder mit so Schmetterlingen drauf gedruckt und da habe ich manchmal meine eigene Radiosendung schon aufgenommen.
Mhm. Ich muss auch sagen, deine Aussprache, deine Stimme ist auch sehr gewählt. Woher kommt das?
Ja, das fragen viele. Das liegt an vielen Dingen. Ich habe auch als Kind schon gerne Hörspiele gehört und die werden ja meistens von Burgschauspielern oder so gesprochen.
Mhm.
Und ich habe immer gerne Radio gehört und auch schon Gesprächssendungen.
Radio hat vor allem auch in deiner Zeit der Gefangenschaft eine wichtige Rolle für dich gespielt. Magst du mal erzählen, wie war das damals so?
Ja, vor allem in meiner Gefangenschaft hatte ich ja dann später die Möglichkeit, auch Radio zu empfangen. Und da habe ich sehr gerne Radio gehört und es war auch zum Überleben wichtig. Mhm. Weil ich habe dann einfach, egal welche Sendung es war, ich habe einfach unterschiedliche Sender gehört. Ob das jetzt Jugendradiosender waren, ob das Informationssender waren, ob es so eher klassisch angehauchte Sender waren mit Wissenschaftscontent. Ich habe mir sehr viel draus gezogen. Ich hatte sozusagen Weltkunde, ich hatte Sachunterricht, ich hatte Politik, ich hatte Gesellschaftliches und ich hatte auch so Zwischenmenschliches. Und viele Moderatoren wissen gar nicht, wie sehr sie mir in manchen Phasen einfach auch das Überleben gerettet haben und gesichert haben. Weil ich habe oft gehungert und da war es einfach eine gute Ablenkung, mit Wasser und Radio zu überleben.
Also ganz ehrlich, für mich ist das wirklich heftig, sowas von dir zu hören. Es berührt mich auch voll, weil das ist einfach eine Sache, die sich einfach niemand vorstellen kann und auch nicht vorstellen möchte. Aber du stehst heute oft vor der Kamera, machst oft Interviews, bist oft im Radio zu hören. Ist das was, was dir gefällt, Interviews geben zum Beispiel?
Ja, das ist sehr spannend. Man lernt sehr viele interessante Menschen kennen, auch international, mit denen man dann fast ein freundschaftliches Verhältnis pflegt. Man lernt natürlich aber auch andere Leute kennen, denen man am liebsten nie begegnet wäre.
Du sagst schon international, man kennt dich natürlich auf der ganzen Welt. Was waren so die außergewöhnlichsten Länder, wo du bereits warst?
Länder, naja, außergewöhnlich. Ich war zumeist in Europa, aber ich war natürlich damals bei der Eröffnung des Kinderspitals, das ich finanziert habe, auf Sri Lanka. Und da hatten die wirklich alle Medien des Landes zusammengetrommelt und es war wie so eine riesen Pressekonferenz und das war natürlich schon sehr beeindruckend, ja.
Was sind jetzt noch abschließend deine Ziele jetzt für die Zukunft? Erwartet uns vielleicht noch ein weiteres Buch?
Ja, also ein weiteres Buch auf jeden Fall. Und ich möchte mich auch noch weiter mit dem Thema Hass im Netz befassen.
Mhm.
Und ich möchte auch den Hashtag CyberUnity weiter ausbauen, dass wir uns alle vernetzen und zusammentun und dem Hass den Kampf ansagen.
Also Hashtag CyberUnity.
Genau.
Natascha Kampusch, ich sage vielen Dank für dieses spannende, interessante Interview. Danke, dass du da warst. Wie war es für dich?
Für mich war es auch sehr angenehm. Ich war ja noch nie bei Krone Hit.
Mhm.
Und ich mag die Atmosphäre hier und die Fragen waren auch so klug. Ich danke für die Einladung. Es war sehr nett.
Und jetzt gibt es noch ein richtig spannendes Gewinnspiel für dich, nämlich das Buch, das wir vorher erwähnt haben, das Natascha Kampusch netterweise mitgebracht hat. Das hat sie jetzt auch signiert für dich und ich würde es gerne an dich verlosen, an einen Hörer, eine Hörerin. Sag mir einfach, welche Stelle dir in dieser Folge besonders gut gefallen hat, welche Stelle dich besonders berührt hat. Schreib es mir auf Instagram und wer weiß, vielleicht ist das neue Buch von Natascha Kampusch, Cyberneider, schon bald am Weg zu dir.
Success Stories, der Krone-Hit-Erfolgs-Podcast mit Kathi Welleber.